Ich möchte Sie grüßen mit einem Wort aus Hebräer 13, Vers 7, und das stellen wir über diesen Abend. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folget ihrem Glauben nach. Und dazu noch das Lieblingswort von Pastor Modersohn, Hebräer 12, Vers 2. Lasset uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir werden stille zum Gebet. Herr, wir preisen dich und danken dir, dass du uns immer wieder Männer schenkst, die klare Wegweiser sind, die wie helle Posaunen, klare Posaunen von deinem Heil zeugen, die Menschen zu Jesus führen, die prophetische Gaben haben. Und du sagst, wir sollen dieser Männer gedenken, dieser Lehrer, und auch uns erinnern an ihr Ende. Herr, wir preisen dich, dass dieser Abend, auch heute Abend, uns weiterführt in deiner Erkenntnis. Wir wollen nicht in erster Linie auf einen Menschen schauen, sondern auf dich, Herr Jesus. Amen. Wir haben hier einen Kanon, den wollen wir zunächst einmal versuchen, miteinander zu singen. Er ist in vielen Händen. Wenn nicht, dann können wir es auch auswendig singen. Hier ist noch eine Version. Lasset uns aufschauen auf Jesus. Lasset uns aufschauen auf Jesus, des Glaubens Anfänger und Vollender. Auf Jesus. An dem Morgen, ehe wir abgefahren sind nach Langensteinbach, hat Gott mir dieses geschenkt und dann habe ich das schnell noch aufgeschrieben. Ja, als Motto auch für unseren Abend heute. Wir wollen es einmal hören von unseren Instrumenten und Orgel und alles, was wir so haben. Vielleicht können Sie mal mitspielen. Ja, noch einmal, jetzt versuchen wir es miteinander. Lasset uns aufsehen auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, des Glaubens Anfänger und Vollender, auf Jesus. Noch einmal. Lasset uns aufschauen auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, des Glaubens Anfänger und Vollender, auf Jesus. Sie ahnen schon die Intention auf Jesus, das ist immer das, auf das es ankommt. Der Blick auf Jesus. Nun machen wir mal zwei Gruppen. Erste Gruppe, zweite Gruppe. Ja, der Text, den kann man ja schon seit, fast hätte ich gesagt, 1000 Jahren, Entschuldigung, schon seit langen Jahren aussehen. Lasset uns aufschauen auf Jesus, nicht? Wird wiederholt. Des Glaubens Anfänger und Vollender. Des Glaubens Anfänger und Vollender. Ich wiederhole, wir sagen es miteinander, lasset uns aufschauen auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, des Glaubens Anfänger und Vollender. Ah, die Noten wurden gar nicht verteilt. Das ist natürlich ein Fehler von der Regie. Ah, die habe ich schon längst. Da, noch die. Wollen wir mal eine Sekunde warten, bis die Blätter verteilt sind. Aber das kann man ja, es wäre nämlich mir lieber, man würde es gleich von vornherein auswendig lernen. Also noch einmal, wir wollen es im Rhythmus sprechen. Lasset uns aufschauen auf Jesus. Lasset uns aufschauen auf Jesus, des Glaubens Anfänger und Vollender, auf Jesus. ja, gut, schon besser. Jetzt noch einmal einstimmig mit Jana. Lasset uns aufschauen auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, des Glaubens Anfänger und Vollender, auf Jesus. Und weil in der Mitte so viele Achtel sind, dürfen wir es nicht zu schnell bringen, sonst gibt es eine Verwirrung. Noch einmal und dann aber. Lasset uns aufschauen auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, des Glaubens Anfänger und Vollender, auf Jesus. Hervorragend. Erste Gruppe, zweite Gruppe, vier sind es dann. Also, lasset uns aufschauen auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, ja. Ja, beinahe. Jawohl, das war ja beinahe gut. Noch einmal einstimmig, das folgt dann das Vierstimmige, das wird alles. Es ist ja der Tenor, der durch sein ganzes Leben hindurchführt. Na, lasset uns aufschauen auf Jesus, lasset uns aufschauen auf Jesus, des Glaubens Anfänger und Vollender, auf Jesus. Dankeschön. Wir legen das jetzt einmal weg. Wir werden später nochmal dazu Zeit nehmen. Ernst Modersohn. Wer kennt Ernst Modersohn? Was wissen wir von Ernst Modersohn? Wer hat schon Bücher von ihm gelesen? Zunächst einmal bin ich überzeugt, dass sehr viele ihn kennen. Wer hat ihn persönlich noch erlebt und gekannt? Ja, sehr schön, unsere liebe Schwester. Sie auch noch. Sehr schön, ja. Und wer hat schon Bücher von ihm gelesen? Eigentlich müsste ich fast fragen, wer hat noch keine Bücher von ihm gelesen? Ja, tatsächlich nicht. Ja, das ist eine Ausnahme. Ja, sehr schön. Ja, unsere ganze Familie wurde durch Pastor Ernst Modersohn sehr stark geprägt. Wir haben alle großen nachhaltigen Segen durch ihn empfangen. Meine Mutter las viele Jahre sein Blatt Heilig dem Herrn, viele Bücher von ihm, auch Andachtsbücher und so weiter. Und wir hatten auch lange Kontakt mit dem Schwiegersohn von Pastor Modersohn, August Benzinger, war Inhaber einer Stuttgarter Handelsschule. Manche haben ihn vielleicht auch noch erlebt. 1944, das war die Zeit meiner Konfirmation, habe ich auch wieder mal ein Buch von ihm gelesen und das hat mich kolossal angesprochen, beeindruckt und war der Anlass, dass ich damals ganz bewusst mein Leben neu in die Hand Jesu Christi gelegt habe. Ich selber oder wir selber besitzen mindestens 22 Bücher von ihm jetzt noch. Aber warum betrachten wir heute Abend dieses Lebensbild? Nun, die Bibel sagt ja, gedenket eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folget ihrem Glauben nach. Ist also ein ganz klarer Befehl. Und darum kam auch am 3. Februar dieses Jahres eine Sendung des ERF über ihn. Vielleicht hat es der eine andere auch gehört. Denn das war ein Gedenktag. Er ist vor 50 Jahren gestorben. In Bad Blankenburg. Ich hoffe, dass es gelingt, mal ein paar Töne aus diesem kleinen Abrädchen zu entlocken.
Sohns Biografie, geboren 1870 in Soest in Westfalen, Theologiestudium und ein paar Jahre Tätigkeit als Pfarrer, unter anderem in Mülheim, wo er ab März des Jahres 1900 die Schriftleitung einer christlichen Zeitschrift namens Sabbatklänge übernahm, die später unter dem Titel Heilig dem Herrn sehr bekannt wurde und große Verbreitung fand. Und mit der schriftstellerischen Tätigkeit fand Mudersohn das Feld, wo seine besondere Begabung lag. Dass er daneben auch als Prediger, Evangelist und Seelsorger gewirkt hat, keine Frage. Aber das Schreiben wurde ein segensreicher Schwerpunkt seines Wirkens. Auch nachdem er 1906 zum Leiter des Allianzhauses in Bad Blankenburg in Thüringen berufen wurde und von 1910 an bis zu seinem Tode im Jahr 1948 als freier Evangelist tätig war.
Soweit zunächst einmal. Ein Mann, der sehr intensive Segensspuren hinterlassen hat. Wir wollen mal sein Bild anschauen. Natürlich keine gute Reproduktion, aber immerhin. Das ist nun Pastor Modersohn in Bad Blankenburg, ungefähr 1945, nachdem er 4 Jahre Redeverbot hatte. Er war ja sehr verfolgt von den Nazis. Und das ist seine Frau Gertrud. Hinten sehen Sie Bad Blankenburg. Da ist heute noch das große Allianzhaus, das sitzt, da war kürzlich 100-jähriges Jubiläum der Deutschen Evangelischen Allianz. Da kann man heute noch Ferien machen. Ich habe hier, vielleicht kann man ein bisschen Kräder machen, ein Zitat von Ernst Modersohn. Und das haben wir gerade auch angedeutet, gehört in dieser Sendung des ERF. Gott kann alles. Gott kann alles. Nur eines kann er nicht. Er kann nicht enttäuschen, die ihm vertrauen. Gott kann alles. Enttäuschen kann er nicht. Das ist ganz typisch Ernst Modersohn. Eines seiner markanten Sätze. Und da gibt es nun auch eine Vertonung. Das kam also im ERF. Und einige haben so ein Plättchen. Wir wollen das jetzt mal hören. Und unsere Schwester wird es uns zunächst mal vorsingen. Ist ganz einfach und dann werden wir es auch versuchen zu singen. Hier haben wir ja den Text. Schluss heißt es dann, enttäuschen kann er nicht. Ja. Aber gut, wir wollen es mal langsamer versuchen. Wir haben ja den Text. Kann man es hinten auch noch lesen? Sehr schön. Miteinander zu erlernen. Gott kann alles. Gott kann alles. Gott kann alles. Nur eines kann er kann nicht enttäuschen, die ihm vertrauen. Gott kann alles, Gott kann alles, Gott kann alles. Menschen kann er nicht. Sehr schön. Noch einmal. Gott kann alles. Gott kann alles. Gott kann alles. Keines kann er nicht. Er kann nicht enttäuschen. Dem Vertrauen. Gott kann alles. Gott kann alles. Gott kann alles. Enttäuschen kann er nicht. Dankeschön. Ja, nun sein Leben. Ich möchte 7 Linien nachzeichnen aus seinem Leben. Erstens seine Biografie. Zweitens Schwerpunkte seines Dienstes. Drittens Modersohn als Schriftsteller. Viertens Modersohn als Gründer. Fünftens Modersohn als Evangelist und Seelsorger. Sechstens Modersohn als verfolgter Modersohn im Leiden und siebtens Modersohn in der Vollendung. Als erstes seine Biografie. Die Quelle dieser Biografie ist seine Autobiografie »Er führt mich auf rechter Straße«, ein Buch, das Sie draußen auf dem Büchertisch auch finden. Er gehört in der Tat zu den volkstümlichsten Verkündigern des 20. Jahrhunderts. Am 14. Februar 1870 wurde er in Soest in Westfalen geboren. Seine Mutter hatte Rutile Comé, wie Tacitus sagte, nämlich rote Haare. Sie war aus echt deutschem Blut und ihre Söhne hatten alle rote Bärte, auch Ernst Modersohn. 4 Kinder hat Gott diesem Elternpaar geschenkt, 3 Söhne und eine Tochter. Ernst Modersohn war der Jüngste. Vater aus Lippstadt. Dort war der Name Modersohn sehr verbreitet. Der Vater hatte den Wunsch, Theologie zu studieren, aber wegen seiner schwachen Lunge war ihm dies nicht möglich. So wurde er Baumeister. Und da der Vater später als Feuerversicherer nach Münster berufen wurde, verlebte dort Ernst seine Kindheit. Als 3-jähriger Junge hatte er dort ein sehr einschneidendes Erlebnis. Er hatte an einem Teich gespielt, sich von der schützenden Hand seines Bruders bzw. seiner Schwester gelöst, ging eigene Wege. Und schließlich ging er verloren. Man fand ihn dann endlich irgendwo total dreckig, elend, weinend, im tiefen Bewusstsein, ich bin verloren. Und das hat sich ganz tief eingeprägt in sein Herz. Die Mutter von Ernst war eine fromme Frau und säte dem Kind früh das Evangelium ins Herz. Die Eltern brachten große Opfer, um ihren Söhnen den Besuch des Gymnasiums zu ermöglichen. Damals gab es noch keine Schulgeldfreiheit wie heute, in der guten alten Zeit. Er war begabt, er ging ins Gymnasium und hat dann das Abitur gemacht. Und was sollte er nun werden? Er wollte Archivar werden. Bibliothekar, aber das war nicht so einfach. Von 80 Bewerbern für diese Ausbildung wurden nur 2 aufgenommen, schon damals so. Aber was soll er denn sonst werden? Ich zitiere nun. Ja, aber was dann? Fragte mein Vater. Jura? Nein, dafür kann ich mich nicht erwärmen. Ich glaube nicht, dass ich mich dafür eigne. Oder Medizin? Auch dazu habe ich keine Neigung. Ja, aber was denn? Unter diesen Gesprächen waren sie am Bahnhof angelangt. Als wir auf dem Bahnsteig auf- und abgingen, da sagte ich, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als Theologie zu studieren. Es haben so viele schon dieses Studium erwählt und sind glücklich und zufrieden geworden. Dann kann ich es auch. Das Studium dauert nicht so lange und kostet nicht so viel. Dann komme ich am schnellsten zu Amt und Brot. Damit war mein Vater sehr einverstanden. Und er schließt, so wurde auf dem Bahnhof zu Osnabrück der Entschluss gefasst, der über mein ganzes Leben entschied, ganz nüchtern, ohne eigentlichen Trieb dazu zu haben, nur um doch irgendetwas im Leben zu werden. Weder mein Vater noch ich ahnten damals, dass hier die vorlaufende Gnade Gottes wirksam war. Das erste Semester verbrachte er in Tübingen, schönen Schwabenländchen. Er war aber, obwohl Theologiestudent, keinesfalls Christ. Er war nicht bekehrt. Er machte von Tübingen aus schöne Wanderungen, da er schon damals sich durch seine schriftstellerische Begabung hervortat, hat er nebenher ein bisschen dafür Geld verdient. So konnte er zum Beispiel eines Tages eine Reise ins Berner Oberland machen. Und dort erlebte er eine wunderbare Bewahrung. War auf einem Bahnhof und die Schranken waren nicht geschlossen. Nun kam der Zug und sie wussten gar nicht in ihrer Verwirrung, wo er herkommt. Und sie konnte nur eins ganz schnell rennen in irgendeine Richtung. Sie haben nichts mehr überblicken können. Und als sie dann wieder zurückschauen, war der Zug schon an ihnen vorbeigebraust. Wenn sie umgekehrt gerannt hätten, hätte genauso sein können, wären sie alle tot gewesen. Aber es hat ihn in keiner Weise innerlich bewegt. Er hat nur geschimpft mit den anderen, warum haben die Schranken nicht geschlossen. Ohne Gott in der Welt. Er hatte auch keine Verbindung zu den Pietisten, obwohl er im Schwabenland war. Er schreibt, ich las in den Vorlesungen die Bibel im Grundtext. Ich hörte, dass das Vaterunser ein sehr interessantes historisches Dokument sei. Aber völlig ungläubig. Was gebe ich darum, wenn ich schon in meiner Studienzeit in die Stunden gekommen wäre? Schwäbische Stunden meint er. Das zweite Semester war er in Berlin. Dort geriet er in die Fänge der liberalen Theologie. Da ging es erst recht abwärts. Ich zitiere nun. Ich besinne mich noch gut auf eine Stunde, in der er uns wieder allerlei zerschlagen und genommen hatte, der Professor. Da sagte er, meine Herren, es tut mir leid, dass ich Ihnen so manches nehmen muss, was Sie als Kinderglauben aus dem Elternhause mitgebracht haben. Aber um der Wahrheit und Wissenschaft willen kann ich nicht anders. Dabei lief ihm vor Rührung und Bewegung eine Träne über die Wange. Und wir, seine Hörer, trampelten Beifall. Ohne zu merken, wie der Mann mit seiner Wissenschaft, in Anführungszeichen, unser Innenleben beraubte und verödete. Und dann beim nächsten Professor in Halle war es noch schlimmer. Er goss nur spöttische Brühe über die Geschichten des Alten Testaments. Er schreibt, wenn heute eine solche Verachtung des Alten Testaments in weiten Kreisen unseres Volkes besteht, dann ist das die Ernte von der Aussaat der theologischen Wissenschaft vor 50 Jahren. Da hat die Theologie eine Riesenschuld auf sich geladen, für die sie in Sack und Asche vor allem Volk Buße zu tun hätte. Er machte auch von dort viele Reisen nach Schweden, nach Dänemark und so weiter. Er geriet dann in furchtbare innere Auseinandersetzungen und Kämpfe, weil er immer mehr die ganze Fragwürdigkeit seines Theologiestudiums erkannte. Und schließlich hat er sich fast das Leben genommen. Er schreibt, es war eine schwere Zeit. Wofür lebte ich eigentlich, um mich auf ein Amt zu rüsten, das mich eher abstieß als anzog? Konnte ich denn mit solcher Botschaft vor die Gemeinde treten? Es fehlte nicht viel, dann hätte ich das Leben von mir geworfen. In dieser Zeit sollte er in der Weihnachtszeit einen Verwandten in Oberkassel vertreten und dort sollte er nun seine erste Predigt vertreten. Thema war die Weisen aus dem Morgenland. Und da merken wir schon, wie er eine Gabe, obwohl noch nicht bekehrt, hatte, gewisse Dispositionen zu erstellen. Erster Punkt, sie suchten ihn, zweiter, sie fanden ihn, dritter, sie verehrten ihn. Nicht? Überzeugend als junger Mann. Aber ohne Glauben, es ging prima, seine Predigt. Er wurde noch einmal aufgerufen, am Sonntag Rogate, Gebet zu predigen. Aber dieses Mal ist er nach ganz kurzer Zeit hängen geblieben. Es war eine große Blamage, er kam nicht weiter. Schließlich machte er sein theologisches Examen schriftlich in Lateinisch. Das Thema war über die Gemeinschaft der Heiligen. Apostelgeschichte 2, 4, dort heißt es ja, sie blieben beständig in der Lehre und so weiter, in der Apostellehre. Aber er musste sich alles von Büchern zusammentragen. Er hatte gar nichts Eigenes. Trotzdem, er bestand die Prüfung. Aber innerlich war er bankrott. Er bekam dann keine Stelle als Pfarrer, es war damals schon so ähnlich wie heute. Und so musste er als Lehrer in einer Volksschule unterrichten. Dort war er total überfordert, denn er hatte keine Lehrerausbildung. Und er musste ganz große Klassen da unterrichten. Es war überaus schwierig. Er kannte diese Grundrechenarten überhaupt nicht. Die ganze halbe Nächte musste er sich selber vorbereiten, um ein wenig den Schülern zu helfen. Er war also fast am Ende. Und diese Zeit gebrauchte Gott, um eine Lebenswende in seinem Leben herbeizuführen. Sie bahnte sich langsam, aber sicher an, diese Wende. Er, Pastor Modersohn, das wollen wir uns mal gut merken, der immer auf klare Bekehrung drängte und der viele, viele in den Evangelisationen zu einer klaren Bekehrung geführt hat, zum Beispiel, um eine ganz prominente Frau einmal herauszugreifen, Schwester Bertha Kempf aus Weilimdorf. 1923 war eine Evangelisation in Korntal. Da war Pastor Modersohn, hat gepredigt und dort war Schwester Bertha Kempf unter den Zuhörern und hat sich bekehrt, klar bekehrt. Und sie wurde ja später die Mutter, die Leiterin des Diakonissenmutterhauses Eidlingen. Sie hat sich zu Füßen von Pastor Modersohn in Korntal bekehrt. Also ich wollte nur sagen, er, der so klar auf Bekehrung hingewiesen hat, er hat das eigentlich in diesem Sinne nicht erlebt. Er musste durch ganz schwere, lange Geburtswehen hindurchgehen. Und wir sehen, Gott ist kein Methodist, bei dem einen so, bei dem anderen etwas anders. Aber durch diese Not bahnte nun Gott immer mehr den Weg zu einer Erneuerung seines Lebens. Er schreibt, aber vorher kommt noch etwas anderes. Er hat ein Halsleiden bekommen und er ging dann zu einem Professor nach Bonn, in die Universität. Dort war er war also Spezialist, dieser Professor. Er untersuchte den Hals gründlich und bedächtig, beleuchtete ihn bis in seine Tiefen. Dann fragte er mich, junger Freund, was sind Sie? Ich bin Hilfsprediger, Herr Professor. Da gab er einen Ton von sich, den ich nur als einen Ausdruck des Bedauerns deuten konnte und sagte, dann muss ich Ihnen leider eine schmerzliche Botschaft machen. Sie haben Ihren Beruf völlig verfehlt. Mit dem Hals können Sie nie Pfarrer werden. Predigen ist für Sie ganz ausgeschlossen. Wenn ich Ihnen raten darf, dann schlagen Sie eine Bürolaufbahn an, wo Sie schweigen können. Und das sagt er zu Pastor Modersohn. Das war ein reines Todesurteil. Aber das hat nun auch Gott gebraucht. Wende bei ihm herbeizuführen. Man muss sich überlegen, er, der 1948, das ist Todesjahr, noch kurz bevor er, 1946 nach dem Krieg, als diese Allianzkonferenzen wieder durchgeführt wurden, er, der damals als 76-Jähriger an einem Tag noch sechsmal gepredigt hat. Er war eigentlich völlig untauglich zum Predigen wegen seiner Krankheit. Nun sagt er, Tag und Stunde meiner Bekehrung kann ich nicht angeben. Vielleicht ist das auch gut so. Ich hätte sonst wohl ein Gesetz aufgestellt und gesagt, wer nicht Tag und Stunde angeben kann, der ist nicht bekehrt. Davor hat mich Gott bewahrt. Ich habe mich so ganz allmählich durchtasten müssen, ohne menschliche Wegweisung und Hilfeleistung. Ich weiß noch, dass ich manchmal in jener Zeit dem Herrn gesagt habe, wenn ich noch nicht bekehrt bin, dann will ich mich heute bekehren, aber mein Leben soll einzig und allein dir geweiht sein. Und er nahm mein Opfer in Gnaden an und gab mir dann auch die Versicherung und Versiegelung durch seinen Geist, dass ich sein Eigentum sei. Der bekannte Evangelist Elias Schrenk hat übrigens auch mitgewirkt, dass er zum Glauben kam, und auch ein einfacher Gemeinschaftsmann, Ludwig Roth aus Weidenau im Siegerland, hat ihm seelsorgerlich weitergeholfen. 1. Johannes 1, Vers 7, das war sein entscheidendes Wort. Übrigens, das ist das Wort, durch das Friedrich Hensler, mein Chef, auch zum Glauben kam. Das nur nebenbei. Dort steht, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das war die Grundlage seiner Lebenswendung. Und wenn irgendjemand hier noch nicht ganz sicher ist, dass er bekehrt ist, dann mach es doch genau wie Pastor Mohlers Sohn. Er ließ nicht locker, bis er ganz gewiss war. Er hat sich auf dieses Wort berufen und sagte, ich will auf jeden Fall dein Eigentum sein und mich ganz klar zu dir bekehren. Nun zum zweiten, Schwerpunkte seines Dienstes. Die Gemeinschaftsleute, die haben es sehr bald gemerkt, dort im Siegerland und in der Gegend, dass er bekehrt sei. Und so wuchs mehr und mehr das Vertrauen in ihn, und er wurde im Jahre 1895 als 25-Jähriger zum Pastor nach Weidenau im Siegerland berufen. Weidenau, ein pietistisch geprägter Ort, von vielen Gebeten der Gläubigen war er dort getragen. Er erlebte als junger Pfarrer unter seiner Verkündigung ein geistliches Erwachen. Viele Menschen kamen zum Glauben, viele Namenschristen, er war auch so einer, haben sich echt bekehrt. In dieser Zeit trat er auch in seine erste Ehe, ein junges Mädchen mit Namen Hedwig, hat er heimgeführt, und ihnen wurden 3 Kinder geboren. Doch nach schwerer Krankheit hat er diese erste Frau im Jahre 1900 schon wieder verloren. Dort in Weidenau erfuhr er die Lust, aber auch die Last eines Dieners Gottes. Er wurde sehr, sehr angefochten. Bis ins Körperliche hinein. Wenn die Glocken zur Kirche läuteten, dann überfiel mich diese Last oft in so starkem Maße, dass ich mich körperlich angegriffen und elend fühlte. Ach, ich habe manchmal gedacht, wenn doch heute niemand käme, wenn ich doch heute nicht predigen müsste. Und wenn ich dann aus dem Fenster sah, wie die Leute zu der am Berge gelegenen Kirche strömten, dann legte sich mir diese Last Jehovas schwer auf die Seele. Das dauerte, bis ich die Kanzeltreppe hinaufgestiegen war und noch einmal betend mich mit all meiner Last dem Herrn zu Füßen gelegt hatte. Dann stand ich auf der Kanzel wie ein Kapitän auf der Kommandobrücke. Dann war aller Druck vorbei. Vielleicht ist mancher unter uns, der Ähnliches schon erlebt hat. Dort musste er aber auch eine ganz tief demütigende und schmerzliche Lektion lernen. Er war eines Tages im Krankenhaus gewesen, um jemanden zu besuchen. Es regnete, er sagt, ich hatte den Schirm aufgespannt, so konnte ich nicht weit sehen. Als ich an die Hauptstraße kam und dachte, der betreffende Herr sei schon, wer weiß wie weit, da stand er ganz plötzlich neben mir. Er hatte mich, als er an der Sackgasse vorüberging, kommen sehen und hatte auf mich gewartet. War einer, den er nicht sehen wollte. Ganz unerwartet stand er neben mir und sprach mich an. Sie kommen ja so langsam. Haben Sie mich denn nicht gesehen? Nein. Sie müssen mich doch gesehen haben. Ich sagte es Ihnen doch schon, dass ich Sie nicht gesehen habe. Oh weh, da war die Lüge heraus. Und die erste Lüge war durch eine zweite bekräftigt. Was hat mir diese Lüge zu schaffen gemacht? Nun hat er einen ganz schweren Kampf gehabt. Er war irgendwo unter dem Worte Gottes. Da wurde ihm durch Gottes heiligen Geist deutlich, du musst ihm das bekennen, dass du gelogen hast. Eine Notlüge oder Höflichkeitslüge, wie man es nennt. Was hätten wir gemacht? Ich betete, lieber Gott, das geht doch nicht. Wie kann ich als gläubiger Pastor diesem Manne bekennen, dass ich ihn belogen habe? Das leidet doch deine Ehre nicht. Der Herr machte mir klar, für seine Ehre brauche ich in diesem Fall nicht zu sorgen. Ich sollte nur hingehen und meine Lüge bekennen. Ich erzähle das so bewusst. Ich habe nämlich in meinem Leben einmal etwas Ähnliches erlebt. Und es ging dann fast ganz ähnlich weiter. Und das war die entscheidende Weichenstellung bei Pastor Modersohn und völlig unabhängig bei mir auch. Ja, ich hatte vor Gott die besten Ausreden und sagte ihm, Herr, du weißt ja, dass ich die Lüge nicht haben sagen wollen. Sie ist mir nur so herausgefahren, weil der Mann so unerwartet neben mir stand. Lüge ist Lüge, war die Antwort Gottes. Du hast gelogen und musst die Lüge bekennen. Monate vergingen, die Sache war nicht geordnet. Da kamen die alljährlichen Allianzversammlungen. Das Thema handelte von dem Heiligen Geist. Er sei ein Geist der Wahrheit und nehme es mit der Wahrheit ganz genau. Mir wurde heiß und kalt. Da sagte ich mir, du kommst nicht eher wieder, als bis die alte Geschichte aus der Welt geschafft ist. Am selben Mittag setzte ich mich hin und schrieb einen Brief. Und er schrieb, Sie werden sich gewiss nicht mehr erinnern. So und so war die Sache. Ich kam aus dem Krankenhaus und traf unerwartet mit Ihnen zusammen. Da habe ich Sie belogen. Bitte vergeben Sie mir. Die Stunde vergesse ich nie, als ich den Brief in den Briefkasten herunterfallen hörte. Tja. Am Nachmittag fuhr ich wieder zur Allianzversammlung und wurde tief gesegnet. Nach einigen Tagen bekam ich eine Antwort auf meinen Brief. Darin hieß es, das habe ich lange gewusst, dass Sie ein Lügner sind. Hatte der Mann nicht recht? Und nun, wunderbar, er stellt sich absolut auf die Seite der Wahrheit, rücksichtslos auf sein Image. Er hat nicht irgendwie, nein, absolut auf die Seite Gottes. Und er sagt nun zwei Dinge, das war das Ergebnis dieser Lektion, hat er gelernt. Erstens, wir wollen es uns merken. Langsamer und vorsichtiger sein beim Sprechen. Beim langsamen Sprechen kann man in betender Verbindung mit Gott bleiben, beim schnellen Sprechen nicht. Es ist also wahr, was die Schrift sagt, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Ja. Und das Zweite, was er gelernt hat, wenn der Heilige Geist auf so eine alte Geschichte aus der Vergangenheit den Finger legt, dann gibt er nicht eher nach, als bis die Geschichte göttlich geordnet ist. Da hilft alles Flehen und Feilschen, alles Bitten und Betteln nicht. Der Heilige Geist verlangt Gehorsam. Die nächste Station war Mülheim. Im Jahre 1899 kam er dorthin. Er war dann 6,5 Jahre Pastor in Mülheim, Stadt von Gerhard Terstegen, eine fromme Stadt. Und er kam dort in eine große Kirche, dort durfte er vor ständig durchschnittlich 3000 Menschen das Evangelium verkündigen. Er war beim Blauen Kreuz wie sein Freund Pastor Girkon und sie wurden dort sehr verspottet, weil sie eben nicht getrunken haben. Da hieß es dann, wenn sie unterwegs waren an einem Bau, na, wollen wir mal einen Girkon trinken oder einen Modersohn? Die Schnäpse haben nämlich die Namen der Pastoren bekommen. Aber das ist nicht so entscheidend gewesen. Er ging geradlinig seinen Weg. Nach Mülheim war die nächste große Station Blankenburg. Und bis heute ist dieser Name Blankenburg unlösbar mit Ernst Modersohn verknüpft. Dort waren die bekannten und reich gesegneten Blankenburger Konferenzen entstanden. Die Gründerin war, sehr gut, Anna von Welling. Die Mutter war eine geborene Schottin. Sie gründete zuerst in Thüringen eine Kinderschule, aber nun hört, wie die Thüringer waren. Sie wurde wegen Singens und Betens angeklagt, wegen Hausfriedensbruch in Thüringen, damals schon. Nicht erst in der DDR. Sie musste diese Anna von Welling Branderoda verlassen und sie ging dann nach Blankenburg und das war der Ort, den Gott sich erwählt hat. Und so kam es dann damals zur ersten Blankenburger Konferenz. Man kann viele Details hier nachlesen. 1905 kam dann der Ruf an Ernst Modersohn, die Leitung des Allianzhauses zu übernehmen. Und es war für ihn sehr schwer, die gute, gesegnete Arbeit in Mülheim zu verlassen. Er bat Gott um Wegweisung. Schließlich bekam er ein Wort aus 5. Mose 1, Vers 6. Interessant, wie Gott führt. Dort steht, ihr seid lang genug an diesem Berg gewesen, wendet euch und zieht hin. Da wusste er Abschied zu nehmen. Es bedeutet sehr viel für Ernst Modersohn, Mülheim zu verlassen. Oder Mülheim. Er musste auf die Pension in der Kirche verzichten und er musste eigentlich ins Ungewisse hinein nun leben. Aber er entschloss sich dann schließlich, den Ruf anzunehmen. Die Arbeit dort bedeutete für ihn eine ganz gewaltige Herausforderung. Er schreibt selber über diese ganz neue Situation. In Mülheim hatte ich wohl fast jeden Tag eine Bibelstunde zu halten, aber in Blankenburg hatte ich nun täglich 3-mal das Wort zu verkündigen. Da merkte ich bald, dass ich besondere Ausrüstung brauchte, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein und doch nicht zu einer Sprechmaschine zu werden. Aber Gott hat ihm gegeben, was er nötig hatte. Im Jahre 1910 legte er dann die Leitung des Allianzhauses nieder und wurde dem Ruf des Herrn folgend ein freier Evangelist, ohne Sicherheit, ohne Gehalt, einfach im Glauben. Dann kam der Erste Weltkrieg, er wurde kriegsverwendungsfähig geschrieben, er wollte eigentlich Feldprediger sein, aber angeblich hatte man kein Geld für seine Stelle. Aber er hat dann später erfahren, dass einer seiner Freunde als Antwort für seine Bewerbung vom Feldprops die Antwort bekam, solche Leute lähmen den Mut der Truppe. Er konnte also nicht ins Feld, sie wollte ihn nicht haben, war zu fromm. Er wollte aber nicht untätig sein, so schrieb er Verteilblätter für die draußen an der Front. Und es gingen Zehntausende solcher Verteilblätter an die Front ins Feld. Er durfte dann auch seinen Dienst weiterführen als Evangelist. Vor dem Krieg hat er schon große Reisen gemacht nach Ungarn, Schweden, Schlesien und so weiter. In diesem Reisedienst, Evangelistendienst, bekam er natürlich auch sehr viel Gegenwind und Feindschaft zu spüren. Und so hatte er ein Museum von Dingen, die ihm ausgeliefert wurden. Was fand man dort im Museum? Himmelsbriefe, Zaubereibriefe, das heilige Buch Mormon, Bände der Lorbeerbücher, viele Schundromane und so weiter. Er hatte besonders die dunkle Macht des Okkultismus und der Zauberei kennengelernt. Und er schrieb ihn unter dem Eindruck dieser Macht des Okkultismus, der Zauberei, dieses Buch, das liegt auch draußen, Im Banne des Teufels. Auch heute noch ein sehr, sehr wichtiges, aktuelles Buch. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich jetzt einiges hier vorlesen. Aber hier weist er nach, dass eben diese okkulten Belastungen oft das Hindernis sind, in Gemeinden und in Familien und Einzelleben, dass Menschen nicht zum Glauben durchbrechen. Er bekam dann auch einen ganz besonders schönen Orden von besonders hoher Qualität. Einer schrieb ihm nämlich, du Ochs, du Saudummer. Und ein anderer schickte ein Stück mit einem medizinischen Pflaster und schrieb dazu, dieses Pflaster kannst du dir aufs Maul kleben. Und so hat er viele dieser Orden gesammelt in seinem Museum. Dann kam nach dem Krieg die Inflation. Er wollte zur Allianzkonferenz nach Heilbronn, aber die Fahrt kostete 3 Billionen Reichsmark. 3 Billionen Reichsmark. So musste er auf die Reise verzichten. In dieser Zeit wurde auch die Druckerei in Blankenburg eröffnet und unzählige Seiten der frohen Botschaft des Evangeliums wurden von der Druckerei Harfe in Blankenburg versandt. Dann das Dritte Reich, es brachte ihn in schwerste Bedrängnisse und er wurde auch sehr verfolgt. Im Jahre 1940 konnte er noch seinen 70. Geburtstag feiern, aber dann, davon werde ich später noch weiters erzählen. Ich möchte jetzt noch als dritten Punkt das Thema anreißen, Modersohn als Schriftsteller und dann am Dienstagabend weiterfahren. So ist er wohl den meisten bekannt. Wie kam es denn dazu, dass er Schriftsteller wurde? In Mülheim bestand ein Wochenblatt mit dem Namen Sabbatklinge. Nachdem der Herausgeber gestorben war, wurde das Blatt in dürftiger Form notdürftig noch weitergeführt. So hatte das Blatt schließlich nur noch 200 zahlende Abonnenten. Er wurde gefragt, ob er das Blatt nicht übernehmen könne. Nach anfänglichem Abwehren sagte er ja. Und die Zahl der Abonnenten wuchs sprunghaft. 1910 änderte er dann den Namen dieses Blattes in Heilig dem Herrn. Wer hat dieses Blatt schon mal gelesen oder in der Hand gehabt, davon gehört? Ja, doch relativ wenig. Er hat es bis 1940 durchgezogen, dieses Blatt. Damals hatte es eine Auflage dann von 42.000. Und sein Schwiegersohn Ernst Krupka hat es dann ja weitergeführt. Heilig dem Herrn hat in 48 Ländern den Weg gefunden. In allen 5 Erdteilen wurde dieses Blatt gelesen. Dazu kam noch das evangelistische Blatt Der Weg zum Glück. Auflage von ca. 130.000 und noch andere. Aber wie kam er nun dazu, dass er nicht nur diese Hefte und Blätter schrieb, sondern vor allem Bücher? Wissen Sie, wie viele Bücher er geschrieben hat? Was schätzen Sie? Hat niemand eine andere so ungefähr? Ja, woher haben Sie das gehört? Sie haben es gelesen, ja. Sonst wären Sie also fantastisch. Aber trotzdem ein hohes Lied. 260 verschiedene Bücher hat er geschrieben, mit über 3,5 Millionen Auflagen, mit über 18.000 Druckseiten. Und 50 seiner Bücher wurden in andere Sprachen übersetzt. Und in seinen Lebenserinnerungen berichtet er nun, wie es dazu kam. Er musste Geschichten haben für sein Blatt. Schon lange hatte mir ein Gedanke vorgeschwebt, eine Geschichte über die Zukunft zu schreiben, um zur Bereitschaft auf den wiederkommenden Herrn aufzufordern. Damals ging von Generalleutnant von Fieban ein starker Einfluss auf manche Gemeinschaftskreise aus und die Versammlung, zu der er gehörte, lehrt bekanntlich, dass die Gläubigen vor der großen Trübsal entrückt werden und dass diese Hinwegnahme heimlich erfolge, die Entrückung. Von diesem Standpunkt aus schrieb ich dann eine kleine Erzählung in den Tagen des Menschensohns. Darin schilderte ich, wie die Gläubigen in einer Nacht heimlich entrückt werden und was für eine Erregung entsteht und so weiter. Gott hat dieses Schriftchen, das schnell eine hohe Auflage erreichte, ganz wunderbar gebraucht. Ich weiß von einem Bauern in der Umgebung von Mülheim, der dieses Schriftchen seiner Familie und seinem Gesinde vorlas. Eines Tages, bald danach, kommt ein Knecht zurück von irgendeinem Gang und findet den Bauern und die Bäuerin nicht. Da denkt er, oh weh, die sind entrückt und ich bin zurückgeblieben. Da fällt er auf seine Knie und tut auf der Stelle Buße. Das war eine echte Bekehrung. Und so waren noch viele Dinge. Allerdings hat er dann dieses Büchlein zurückgezogen, weil er zu einer etwas anderen theologischen Erkenntnis kam. Ein anderes Büchlein schrieb er auch, wie kommt man in den Himmel? Und eine Dame, die das gehört hat, die hat sofort 5000 Stück bestellt und so ist also, ohne dass es eigentlich wollte, sein Schrifttum sehr stark verbreitet worden. Und so schrieb er nun ein Buch nach dem anderen. Ich möchte mal hier auf einige hinweisen. Das ist ganz neu erschienen. Das liegt auch draußen. Erfahren und erlebt mit Gott. Das sind sehr viele seiner wichtigsten Dinge aus seinem Leben drin. Ein sehr nettes Büchlein, leicht zu lesen, auch am Abend leicht zu lesen und gut zum Verschenken. Erfahren und erlebt mit Gott. Dann haben wir hier, wie schon erwähnt, er führt mich auf rechter Straße, neu aufgelegt, sein Lebensbild. Dann sehr interessante Kurzgeschichten, wie es geschah, so steht es da. Kurzgeschichten von Ernst Modersohn. Von seinen Büchern sind Ströme lebendigen Wassers geflossen, muss man sehen. Heute sind noch etwa 40 seiner Bücher, 40 Titel lieferbar. 50 Jahre nach seinem Tod. Dass es auf die Dauer nicht möglich war, die viele Schriftstellerei mit den Aufgaben eines Pfarramtes zu vereinigen, ist leicht nachzuvollziehen. So wurde er freier Evangelist, nachdem er die Leitung im Allianzhaus aufgegeben hatte. Wir kämen am nächsten Dienstag zur Fortsetzung seiner Lebensbetrachtung. Und ich denke, dass es gut wäre, wenn wir noch einmal dieses Lied miteinander singen könnten. Gott kann alles.
Darf ich mir was sagen?
Ja, gerne. Ja, vielleicht haben noch welche Erfahrungen mit Ernst Modersohn. Das wäre schön, wenn man das zusammentragen könnte.
Ich habe keine Erfahrung mit Ernst Modersohn. Aber als wir vor 27 Jahre nach Schneeberg zogen im Erzgebirge, lebte dort eine ganze Gruppe älterer Frauen, die 1902 bei einer Evangelisation Modersohns in Schneeberg zum Glauben gekommen waren. Da war damals eine richtige Erweckung ausgebrochen. Und der ganze Stamm dieser älteren Frauen in unserer Gemeinschaft in Schneeberg, die lebten richtig noch von dem, was der Mann gesagt hat. Und da hat er sie geprägt. Und es war nur sehr interessant, weil wir zu der Zeit noch nicht so sehr im 1902, wie ich eben gehört habe, noch nicht so sehr tief drin waren. Trotzdem hat ihn Gott schon gebraucht. Das andere wollte ich nur sagen, ich habe 20 Jahre in Bad Blankenburg in Thüringen die Musikarbeit gemacht, von 70 bis 90 etwa. Und da ist mir immer kreuz und quer etwas von vom Hafer Verlag, der ja immer dadurch die Ruth-Mutter so weitergeführt wurde. Und da waren immer noch Verquickungen und eigentlich auch Segnungen noch da, egal wer da kam und predigte. Ich denke, solche Männer braucht man heute.
Ja, bestimmt. Dankeschön. Ja, es ist mir eben eingefallen, zwei sehr gute Bücher, die liegen auch draußen, von Ernst Modersohn, Frauen des Alten Testaments, Frauenlebensbilder, immer wieder neu aufgelegt, und Frauen des Neuen Testaments. Das sind also sehr feine, gute Bücher, die man auch für Frauenarbeit, Kreise und so weiter wunderbar verwenden kann. Und nun wollen wir noch einmal singen, Gott kann alles. Gott kann alles, Gott kann alles, Gott kann alles, enttäuschen kann er nicht, er kann nicht enttäuschen, nee. Enttäuschen kann er nicht. Also das ist so, am Anfang nur eines kann er nicht und dann am Schluss enttäuschen kann er nicht. Jetzt wollen wir es nochmal so machen, dass alle Schwestern singen, Gott kann alles. Und dann immer das zweite Mal die Männer, Gott kann alles. Und das dritte Mal alle zusammen. Also A, B, C. Schwestern. Gott kann alles, Gott kann alles, nur eines kann er nicht, er kann nicht enttäuschen. Schwestern, Männer, Gott kann alles, Gott kann alles, enttäuschen kann er nicht. Danke. Ja, das wollen wir in unser Herz hineinschreiben. Enttäuschen kann er nicht. Ja, wir wollen jetzt noch beten und dann können wir noch einige Lieder singen, wenn Sie das wünschen. Herr, habe Dank, dass du der bist, der allmächtig ist und der keinen enttäuscht, der dir vertraut. Das hat dieser Mann, dieser Zeuge Jesu, in vielen Lagen erfahren. Wir danken dir, dass dieser Mann so eine klare Botschaft hatte. Eine Posaune war er, die viele zur Umkehr geführt hat. Und wir bitten dich, dass du auch solche Männer in unserer Zeit berufst, von aller Halbherzigkeit befreist und zu klaren, eindeutigen Zeugen machst. Wir danken dir dafür. Amen.